Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute wieder mal aus der Sparte der Interviews, respektive aber auch Sonderfolgen. Denn heute nehmen wir uns dem Thema Wi-Fi 6 ein bisschen genauer an und schauen das von der Vergangenheit, wie sich Wi-Fi entwickelt hat, also der Standard entwickelt hat, was alles passiert ist. Dazu werden der Achim und ich wieder mal einen lieben Gast, den Gordon Priebe von AVM, bei uns haben. Und der wird uns ein bisschen was darüber erzählen, wie sich das Ganze entwickelt hat und warum wir vielleicht bei einem nächsten Kauf eines Produkts für das, um ins Internet zu gehen, auf den neuen Standard setzen sollten. Was da für Vorteile dahinter sind, was da für Möglichkeiten gegeben sind und alles drum und dran. In diesem Sinne würde ich doch sagen, Gordon, stell dich nochmals kurz selber vor, für diejenigen, die die Folgen vorher mit dir nicht gehört haben. Und dann würde ich sagen, stürzen wir uns gleich in die Thematik rein.
Ja, ich bin jetzt seit über 20 Jahren bei AVM, habe da mal angefangen als Trainer und bin eigentlich die ganze Zeit auch im Trainerbereich geblieben. Inzwischen leite ich den Trainingsbereich und bin halt jetzt zwar aktuell nicht so sehr, aber ansonsten auch auf Veranstaltungen unterwegs, auf Messen, bei Vorträgen und Berichte informiere über die AVM-Produkte, wo man es geht.
Wir haben ja schon über diverse Themen gesprochen, hier im Geek Talk, aber auch im Geek Talk TV-Format, was wir jeweils bei der IFA vor Ort aufgezeichnet haben. Und würde sagen, heute haben wir das Thema Wi-Fi 6. Das geht ja ziemlich ab aktuell.
Ja.
Was ja auch gut ist. Und da gibt es immer wieder Fragen, was ist denn das genau? Wie funktioniert das? Auf was muss ich da achten? Was bringt mir das? Und darüber möchten wir eben heute mal ein bisschen mit dir sprechen.
Ja, sehr gerne.
Das ist ja jetzt gerade gut, wenn du schon eben, wie gesagt, über 20 Jahre bei AVM tätig bist, hast du ja schon einiges durchgemacht, was WLAN, Wi-Fi etc. zu tun hat. Wollen wir vielleicht zuerst mal ein bisschen in die Erklärung gehen? Unterschied WLAN, Wi-Fi hört man ja sehr oft.
Ja, das ist in der Tat eine spannende Sache, weil ich habe praktisch die komplette WLAN-Entwicklung bei AVM ja auch miterlebt. Und ob man es glaubt oder nicht, wir haben früher sogar, bevor die Fritzbox WLAN auf den Markt kam, hatten wir noch eine Fritzbox Bluetooth geplant. Weil das waren ja mal früher zwei Technologien, wo nicht ganz klar war, welche sich jetzt eigentlich eher durchsetzen wird. Aber dann war doch schnell klar, dass es WLAN werden wird. Und WLAN, das wurde ja von der 802.11, also von der IEEE 802.11-Gruppe entwickelt und hat dann halt so tolle Namen gehabt wie 802.11a, b, g, n. Und das war jetzt ja wirklich für den Endverbraucher nicht ersichtlich, was jetzt da besser ist oder nicht, was da für eine Reihenfolge besteht. Und zum einen wurde irgendwann der Begriff Wi-Fi eingeführt, das war glaube ich so 99, und zwar tatsächlich an der Anlehnung an den Begriff Hi-Fi. Also Hi-Fi war ja aus der Unterhaltungselektronik geprägt, kannte jeder was mit anfangen, guter Sound, und Wi-Fi sollte halt für gute kabellose Vernetzung stehen. Und jetzt mit dem aktuellen 802.11ax ist es ja eigentlich, hat man auch gesagt, wir benennen diese ganzen WLAN oder jetzt Wi-Fi-Standards mal rückwirkend um und nummerieren die einfach durch, dass auch jeder weiß, aha, es gibt Wi-Fi 1 bis jetzt Wi-Fi 6, und dann weiß man auch sofort, wo sich das eigene Gerät da gerade einordnet.
Da freut sich der Achim. Einen kleinen, Link auf aktuelle Newsfolgen, die wir so haben mit Namensgebung von Produkten, oder Achim?
Ja, klar. Ich meine, was Gordon ja schon gerade gesagt hat, ich meine, der Endverbraucher, der ist ja verwirrt. Zwischendurch kam ja dann auch noch hier zum Beispiel Apple um die Ecke und hat das ganze Ding dann halt Airport Extreme genannt, also auch nochmal irgendwie eine eigene Namensnennung, und dann stand im Kleingedruckten halt, welcher Wi-Fi-Standard es war. Das ist nicht so einfach, da mitzukommen.
Ja, und gerade bei Buchstaben würde man ja davon ausgehen, dass es dann wenigstens so A, B, C, D, aber das war es ja auch nicht.
Könnte Sinn ergeben, ja.
Dann kommt auf einmal A, C, und A gab es schon und C noch nicht. Das war nicht durchsichtig, welcher Logik das da folgte. Und da ist natürlich eine Durchnummerierung deutlich einfacher.
Das heißt aber jetzt auch, da wir jetzt ja Wi-Fi 6 haben, wurden die alten Standards quasi zurückdatiert mit auch Zahlen 5 und 4 zumindest.
Genau, und das ist auch gerade tatsächlich eine ordentliche Herausforderung, weil die gesamte Industrie, nicht nur wie die gesamte Industrie, muss jetzt ja Geräte, Standards, die es seit über 20 Jahren gibt, wieder rückwirkend praktisch umbenennen, weil sonst wird es ja völlig undurchsichtig, wenn man irgendwann sagt, ich habe ein Wi-Fi 5 Gerät und ein 802.11ac. Können die überhaupt zusammen funken? Funktioniert das? Und das ist auch gerade eine sehr spannende Frage bei uns, immer zu gucken, wann nutzen wir eigentlich welche Bezeichnung und erst die eine oder erst die andere, bis wir dann irgendwann hoffentlich so weit sind, dass alle nur noch von Wi-Fi 1 bis 6 reden und jeder sofort weiß, was gemeint ist.
Ich glaube halt auch, dass der Endkunde, der wird halt auch so eine Übergangsphase haben, weil er ja noch seine alten Geräte hat, wo er dann eigentlich selber gucken müsste, was ist es eigentlich nach neuer Benennung, bis sich das so ein bisschen eingespielt hat, irgendwie, wenn es halt weitergeht, wenn die Leute upgraden, dass man ja alle dann einfach in der Zahlenbenennung hat.
Genau, das wird jetzt halt ein paar Jahre sicherlich dauern, aber jetzt mit Wi-Fi 6, wenn dann die ganzen neuen Geräte kommen, dann hoffentlich hat sich auch die Bezeichnung irgendwann flächendeckend durchgesetzt. Und das Schöne ist ja, sie sind immer abwärtskompatibel. Also da zumindest muss ich mir keine Gedanken machen, auch wenn ich mir einen super neuen Wi-Fi 6 Access Point kaufe, da gehen auf jeden Fall alle alten Clients dran, egal ob die jetzt 802.11b heißen oder Wi-Fi 3, die funktionieren ja.
Das heißt nicht, ich muss auf einen Schlag dazu noch einen neuen Laptop, ein neues Smartphone, ein neues Tablet und alles kaufen.
Muss man nicht, könnte Sinn machen. Man möchte ja dann auch die Vorteile des neuen Standards nutzen. Aber das ist in der Tat was WLAN, also die IEEE 802.11 Arbeitsgruppe, die macht es ja nach wie vor noch, wirklich gut gemacht hat, muss man mal sagen, auch die Industrie, dass wir mit WLAN einen Standard haben, der wirklich gerätübergreifend und auch generationsübergreifend funktioniert. Weil wenn man sich mal in anderen Bereichen umguckt, also gerade zum Thema Smart Home zum Beispiel,
oh ja,
da sind wir ja noch weit, weit, weit davon entfernt. Und selbst bei so einfachen Sachen, vermeintlich einfachen Sachen wie einem HDMI-Kabel, muss man aufpassen, manchmal, dass man das richtige Kabel zum richtigen Buchse hat. Und bei WLAN nehme ich einfach zwei Geräte und kann die verbinden. Das ist schon echt toll.
Das ist definitiv, da können sich einige andere Standards einiges abschneiden. Ich kann ja da zum Beispiel USB-C-Kabel und Adapter in den Raum schmeißen. Oh ja. Das ist auch so ein Ohr.
Das ist ja ungefähr auf einem Level mit diesen HDMI-Kabeln, diese verschiedenen Versionen, die es da gibt. Ob man jetzt HDMI 1.3 oder 1.4 hat.
Genau, und aber ich glaube, das trifft es dann noch breiter, weil so ein USB-C-Kabel mittlerweile wirklich fast jeder brauchen kann, ja. Außer hat ein iPhone. Der ist dann noch glücklich.
Da gibt es einfach nur den einen Standard. Hat auch, genau. Auch so Vorteil.
Wi-Fi, ich nenne es jetzt mal 4, 5. Was hat sich da, also 4, das war ja im Jahre 2009, 5 im 2014, wenn ich das richtig jetzt hier ablesen kann.
Genau, also das ist so, man muss mal gucken, wann sie ratifiziert wurden. Also Wi-Fi 4 oder 802.11n, das ist eigentlich aus 2007. 2012 wurde schon Wi-Fi 5, 802.11ac definiert, aber es dauert ja dann noch immer noch eine Weile, bis es wirklich in Form von Geräten da ist, beziehungsweise umgekehrt, manchmal kommen schon Geräte, die sagen, sie können Wi-Fi 5, aber jetzt ja aktuell zum Beispiel auch die eigentliche finale Standardisierung von Wi-Fi 6 ist ja erst passiert, nachdem es schon die ersten Wi-Fi 6 Geräte gab. Aber im Prinzip weiß man, was kommt und das ist dann eher eine Formalität. Aber es dauert dann natürlich auch immer eine Weile, gerade bei den letzten, also bei Wi-Fi 5 und auch bei Wi-Fi 6, hat es schon eine Weile gedauert, bis die Geräte auch flächendeckend da waren, weil sich der Standard ja auch selber nochmal weiterentwickelt hat. Bei Wi-Fi 5 zum Beispiel gab es ja noch dieses Wave 2, also die zweite Welle, wo ja überhaupt auch erst das Multi-User-MIMO, was ja ein Teil von Wi-Fi 5 ist, reingekommen ist. Es war in der ersten Welle noch gar nicht drin. Und auch bei Wi-Fi 6 wird es wahrscheinlich so sein, dass alle neuen Funktionen, die da der Standard vorgesehen hat, wahrscheinlich auch erst mit so einer zweiten Welle irgendwann so richtig im Markt angekommen sind.
Bis sich das Ganze ein bisschen gesetzt hat.
Ja, denn die eine Sache ist natürlich zu sagen, wir machen einen neuen Standard und definieren neue Verfahren. Und die andere Sache ist, dass es dann natürlich auch von der Industrie, von den Chip-Herstellern umgesetzt werden muss in funktionierende Produkte. Das ist ja auch nochmal eine Herausforderung.
Ohne dass man sein eigenes Portfolio zerschießt, also ist böse gesagt, aber ohne dass man sein eigenes Portfolio nicht mehr kompatibel macht zu den anderen.
Ja, genau, gerade bei den Chip-Herstellern, die müssen natürlich gucken, dass das dann auf unterster Ebene auch wirklich standardkonform ist, dass das miteinander funktioniert. Und das, was wir gerade gesagt haben, ist ja gar nicht so selbstverständlich heute. Da gibt es ja genug Negativbeispiele, wo es halt nicht funktioniert.
Wo es dann wegbricht und der Kunde dann ziemlich unglücklich wird, ja. Habt ihr es da schwieriger jetzt als AVM, weil ihr ja so weit runter noch Updates für eure ganzen Plattformen liefert? Oder wart ihr da schon einigermaßen vorbereitet?
Also wir sind da eigentlich immer sehr, sehr gut vorbereitet. Wir stehen ja auch in sehr engem Kontakt mit unseren Chip-Lieferanten und haben ja, ich glaube auch bei Wi-Fi 6 waren wir auch eine der ersten, wo ja dann auch, die Chip-Lieferanten haben ja selber auch auf den Messen, zeigen ja Produkte, wo ihre Chips drin verbaut sind. Und wenn ich mich recht entsinne, war da die Fritzbox auch eins der ersten, das eben als funktionierendes Wi-Fi 6 Gerät auf Messen präsentiert wurde. Also wir sind sehr schnell dabei, was die Implementierung, die Adaption von neuen Standards anbelangt. Aber natürlich entwickeln parallel ja auch für die älteren Produkte weiter, entwickeln da auch weiter.
Was ist jetzt an diesem Wi-Fi 6 so viel besser, als dass ich mich beim Neukauf gegen ein 5er Gerät, das jetzt vielleicht, wenn ich es rein vom Portemonnaie her schaue, günstiger zu kaufen wäre?
Also das hängt extrem davon ab, wie man selber sein WLAN-Netz nutzt und in was für einer Umgebung man sich befindet. Denn bei Wi-Fi, also generell bei allen Standards, geht es natürlich irgendwie immer darum, höhere Geschwindigkeiten zu erzielen. Das Internet wird immer schneller, die Datenmengen werden immer größer, immer mehr Geräte, immer mehr Anwendungen nutzen WLAN, Wi-Fi. Das heißt, das muss einfach schneller funktionieren. Bis Wi-Fi 5, beziehungsweise Wi-Fi 5, gerade mit diesem Multi-User-MIMO, das war so ein erster wichtiger großer Schritt. Aber bis dahin hat die Standardisierung eigentlich immer nur darauf geguckt, mit neuen Verfahren, wie können wir für einen einzelnen Client, für ein einzelnes Gerät die Geschwindigkeit erhöhen. Und das war natürlich eine wichtige Sache. Aber inzwischen haben wir eigentlich eine ganz andere Herausforderung. Nämlich, ich habe nicht ein Gerät, wo mir eine gewisse Geschwindigkeit fehlt. Ich habe ganz viele Geräte und die funken parallel. Und meine Nachbarn haben auch ganz viele Geräte und die funken auch parallel. Das heißt, einfach diese Koexistenz, dass so viele Geräte aktiv sind, das ist eigentlich zunehmend ein Problem geworden. Und das ist was Wi-Fi 6 ganz bewusst gesagt hat, dass sie gesagt haben, wir schaffen jetzt mal einen Standard, der nicht, zwar auch, aber nicht im Fokus hat, wieder für einen Client theoretisch höhere Geschwindigkeiten zu erzielen, sondern ein Standard, der auch in einer dichten WLAN-Umgebung gut funktioniert, das Netz deutlich effizienter macht, sodass viele Geräte auch parallel noch gut miteinander arbeiten können.
Wie unterschiedlich passiert das zu dem aktuellen Standard? Weil es gibt ja jetzt auch schon Möglichkeiten, wo das Wi-Fi ein bisschen schaut, wo sind da meine Nachbarn unterwegs, wo sind andere WLAN unterwegs? Was genau funktioniert dann jetzt da anders?
Na, es ist wirklich auf unterster technologischer Ebene, denn wir haben ja auch in der Fritzbox zum Beispiel mit der Autokanalbestimmung, also wir gucken ja, wie viele andere Netze.
Das war das Wort,
genau.
Autokanalbestimmung.
Genau. Wie viele andere Netze sind denn da in der Umgebung und wie können wir denen am besten ausweichen? Wenn wir uns aber mal das 2,4 Gigahertz Band angucken, das ist ungefähr 80 Megahertz breit und ein Wi-Fi 4 WLAN-Netz würde ja ganz gerne auf 40 Megahertz funken. Das bedeutet, zwei WLAN-Netze reizen dieses 2,4 Gigahertz Band komplett aus. Ein Dritter, der kann jetzt gar nicht mehr groß gucken, wo kann ich mich denn noch hinpacken? Der muss sich mit irgendwelchen anderen überlappen, das geht gar nicht anders. Und bei WLAN, wie eigentlich bei allen Funktechnologien, galt ja zumindest bis Wi-Fi 6 immer noch diese harte physikalische Regel, es darf nur ein Gerät zu einer Zeit funken. Also ich weiß nicht, ob ihr mal Walkie-Talkies hattet als Kinder? Bestimmt,
ja.
Oder?
Ja, ich bin ja schon ein bisschen älter.
Deswegen, und als Geek hat man doch ein Walkie-Talkie gehabt. Also jeder, der mal ein Walkie-Talkie in der Hand hat, der weiß ja, wie das ist. Einer spricht, der Rest muss die Klappe halten, sonst funktioniert das irgendwie nicht. Und so ist es bei WLAN im Endeffekt auch. Und da gibt es natürlich verschiedene Mechanismen, wie man das optimieren kann. Aber am Ende haben wir halt heute das Problem, viele Clients wollen funken und sie müssen sich wirklich abwechseln. Und nicht nur die in meinem Netzwerk, sondern halt auch die von meinen Nachbarn, wenn die auf dem gleichen Kanal funken. Aber auch das kennt man vielleicht noch vom Walkie-Talkie. Wenn die Nachbarskinder auch ein Walkie-Talkie bekommen haben und den gleichen Kanal genutzt haben, haben die mich halt gestört, auch wenn ich mit denen gar nicht reden wollte. Und Wi-Fi 6 hat jetzt ein Verfahren entwickelt, wo wirklich Geräte gleichzeitig Daten übertragen können. Und jetzt könnte man sagen, ja Moment, aber dann ist es ja wieder langsamer, weil die müssen sich ja dann trotzdem irgendwie diese Bandbreite, die da zur Verfügung steht, teilen. Aber das ist das Absurde eigentlich, beziehungsweise das Komische, dass Wi-Fi 1 bis 5 immer geguckt hat, wie können wir diese maximale Datenrate erhöhen. Und wir haben jetzt eine Datenrate, die für die meisten Anwendungen einfach schon zu hoch ist. Weil wenn ich zum Beispiel spiele, da brauche ich keine großen Datenmengen. Da brauche ich kurze Reaktionszeiten. Also ich muss viele kleine Pakete verschicken und nicht ganz große. Und genau da kommt Wi-Fi 6 zum Tragen, weil das geht da eben viel schneller, weil ich es parallel mit anderen machen kann und nicht so lange warten muss, bis die anderen fertig sind und ich wieder dran bin.
Das heißt, ich könnte meine Online-Gamer-Karriere doch noch antreten, weil ich jetzt schnellere Reaktionszeiten habe.
Wunderbar. Na gut, also wenn er Online-Gamer-Karriere anstrebt, der heute gilt ja der Merksatz, der macht natürlich eine LAN-Verkabelung, der zieht ein Netzwerkkabel. Aber das ist vielleicht etwas, was sich dann in Zukunft ändert, dass die Gamer sagen, nö, das geht auch über WLAN mit Wi-Fi 6, was ja auch Sinn macht, weil inzwischen ja auch Spielegeräte, also die Konsolen oder Handhelds, teilweise ja auch von Hause aus erstmal nur WLAN können. Und da wäre es natürlich wünschenswert, wenn das dann auch gleich so funktioniert, dass man da tatsächlich auch vergleichbar mit anderen gleich guten Spielern eine Chance hat, rein von den Pingzeiten her mitzuhalten.
Wenn wir da jetzt aber halt so kann, also mehrere durch einen Kanal, sag ich mal, durchjagen halt, um das auszunutzen, da kommen wir ja auch relativ schnell wieder zur Diskussion Sicherheit, oder?
Ja, das ist ja, also das Sicherheitsthema, das haben wir ja letztendlich so oder so. Weil wir haben ja auch jetzt, also wie gesagt, wenn mein Nachbar die gleiche Frequenz nutzt wie ich, dann empfängt meine Fritzbox die Pakete, die Funksignale. Das ist halt so, auf der gleichen Frequenz wird gesendet, auf der ich empfange, also kommt das an. Das zeigen wir auch in der Fritzbox an, kann man sich ja angucken bei der Netzwerkauslastung. Da gibt es eine blaue und eine grüne Kurve. Die blaue ist, glaube ich, die grüne ist Daten, die die Fritzbox sendet und die blaue ist Daten, die die Fritzbox empfängt, auch von anderen Netzen. Und genau dafür ist ja die Verschlüsselung da, dass ich dann aber mit diesen Daten nichts anfangen kann. Und die Fritzbox erkennt, dass sie nicht zu ihrem Netz gehört und verwirft sie. Und das passiert da dann natürlich genauso. Das heißt, es werden ja nur die Clients, die zum eigenen Netz gehören. Mit denen wird das ausgehandelt. Und das ist auch nochmal eine wichtige Neuerung bei Wi-Fi 6, weil bisher, bis Wi-Fi 5, war das im Prinzip ja so relativ chaotisch geregelt. Die Geräte haben untereinander geguckt, wer wann funken darf. Und man kann sich das vorstellen, tatsächlich wie bei uns Menschen auch, wenn wir ein Meeting haben, ein Meeting mit vielleicht 2, 3, 4 Personen, die können halt einfach irgendwie so durcheinander reden, das klappt schon. Wenn die Meetings aber größer werden, dann braucht es einen Moderator, dann braucht es einen, der das steuert, der sagt, jetzt darf der Herr Müller was sagen, jetzt der Herr Meier und der Herr Schulze will auch mal was fragen. Und genau diese Rolle übernimmt ein Wi-Fi 6 Access Point, der steuert im Prinzip die Clients, wer, wann, wie senden darf und eben auch, ob mehrere Clients gleichzeitig jetzt Daten in ein Paket reinpacken können. Und dadurch ist die Sicherheit nach wie vor gegeben, aber wir können eben diese Funkschnittstelle einfach viel effizienter ausnutzen, weil sie zu jeder Zeit voll ausgelastet wird.
Genau, und wenn man hier sich das vorstellt mit dem Moderieren, wahrscheinlich als Endnutzer merke ich das ja eh nicht.
Nein, das, man merkt es dann nur daran, dass generell gerade die Reaktionszeiten sollten schneller sein. Und das ist so, wenn man mal guckt, also klar, nach wie vor müssen sich natürlich die Geräte, die Bandbreite, die in der Funkzelle zur Verfügung steht, irgendwie teilen. Das ist halt physikalisch in jeder Funkzelle so. Aber je mehr Clients in einem Wi-Fi 4, in einem Wi-Fi 5 Netzwerk sind, desto höher wird die Reaktionszeit und desto geringer die gemittelte Geschwindigkeit, weil dieses untereinander Abwechseln funktioniert immer schlechter und irgendwann, wenn es zu viele sind, funktioniert es gar nicht mehr vernünftig. Und bei Wi-Fi 6 haben wir eine gute gemittelte Geschwindigkeit, auch bei steigender Clientzahl und eine nahezu konstante Latenz. Die geht natürlich ein bisschen hoch, je mehr Clients aktiv werden, aber nicht deutlich. Und das ist halt der große, große Vorteil. Deswegen nochmal zur Frage, wann brauche ich oder brauche ich Wi-Fi 6 oder nicht? Wenn ich jetzt alleine auf dem Land lebe, mein eigenes Funknetz weit und breit sonst keins und ich habe zwar WLAN-Clients, wird das für mich keine Erleuchtung sein. Wenn ich aber zum Beispiel in der Stadt wohne, selber viele Geräte habe und meine Nachbarn auch alle, dann kann es schon durchaus sein, dass ich mit dem Wi-Fi 6 merke, oh, das läuft jetzt irgendwie deutlich besser, als das vorher der Fall war.
Ja, da bin ich ja mal persönlich gespannt. Also ich glaube halt, ich habe es noch nie richtig analysiert. Ich glaube halt, dass ich extrem in einem geballten Gebiet wohne, also in den Nebenwohnungen, dass da extrem viele Geräte sind, weil WLAN ist bei mir immer noch das Hauptproblem, egal ob ich halt noch ein paar Repeater dazwischen habe oder nicht.
Genau, weil wenn halt viele Geräte einfach aktiv sind, dann hilft ja auch ein Repeater nicht mehr, weil dann ist genau das Problem nicht die Reichweite, das können wir ja schon lange gut lösen, sondern das Problem einfach die Überlastung durch zu viele Geräte. Und wir sehen es ja alle naselang auf Messen. Also IFA dieses Jahr wird ja nicht so stattfinden wie sonst, aber das ist uns immer ein guter Benchmark. Weil das ist mal genauso die Situation, halt Messehalle, alle haben irgendwie WLAN, alle Gäste haben WLAN, alle Aussteller haben WLAN Und da sehen wir halt sehr schön, dass WLAN, ja, das funktioniert halt noch, aber wirklich großartig was darüber machen kann man nicht mehr. Also genau. Zum Beispiel einen Videostream gucken oder so, klappt da nicht mehr. Ihr kennt das vielleicht auch.
Ja, das ist der Punkt, wo man dann wieder auf LTE umschaltet.
Dass der Schweizer sagt, ah, das ist Deutschland.
da musst du lachen. Ja, aber du kennst das vielleicht. Wenn du dann da was hochladen willst, über ein WLAN-Netz geht das in der Regel nicht. Und da bin ich selber echt gespannt, ja, wenn wir dann im nächsten Jahr hoffentlich wieder eine normale IFA besuchen können. Ob man dann schon merkt mit Wi-Fi 6, dass man merkt, okay, das ist zwar immer noch rappelzappelvoll, hier sind immer noch ohne Ende WLAN-Clients und ohne Ende WLAN-Netze, aber sie funktionieren besser. Weil das ist genau das, was Wi-Fi 6 ja bringen soll.
Gibt es noch andere Punkte, die Wi-Fi 6 so was neu ist? Fällt mir jetzt, es funktioniert ja auch wieder im 2,4 Gigahertz.
Genau, das ist auch ein großer Schritt wieder, weil wir haben ja mit Wi-Fi 5 ist ja ausschließlich eine 5 Gigahertz-Technologie. Weil eben genau dieses, was ich ja gesagt hatte, 2,4 Gigahertz, das ist halt ein recht schmales Band. 5 Gigahertz ist ja viel breiter, da kann man mit breiteren Kanälen arbeiten, kann mehr Daten übertragen, da können auch mehr parallel funken. Tolle Sache. Aber 2,4 Gigahertz hat ja auch noch ganz tolle Vorteile. Unter anderem einfach die physikalisch bedingte höhere Reichweite, weil je niedriger die Frequenz...
So einiges weiter geht.
Genau, je niedriger die Frequenz, desto weiter geht das Signal einfach. Und gerade Repeater oder generell Mesh-Geräte, die mit mehreren Bändern funken, mit mehreren Clients gleichzeitig, können ja dann mit dem Crossband-Repeating, was ja unsere Repeater machen, 2,4 und 5 Gigahertz gleichzeitig nutzen. Das ist, dadurch kann man ja die summierte Bandbreite nochmal erhöhen. Aber es ist natürlich momentan ein bisschen doof, dass in dem Moment, wo wir auf 2,4 gehen, wir automatisch auf einen alten WLAN-Standard gehen müssen, auf Wi-Fi 4. Weil Wi-Fi 5 funkt da ja nicht. Und wir erinnern uns, Wi-Fi 4, das ist halt eine Technologie von 2007. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist irgendwie toll, modern, aktuell. Und Wi-Fi 6 ist jetzt wieder für 2,4 und 5 Gigahertz spezifiziert. Und das ist natürlich toll, dass man also auch die Vorteile von diesem 2,4 Gigahertz Band an sich nutzen kann. Und auch Geräte, die dann nachher auf beiden Frequenzbändern funken, auch beide Frequenzbänder flexibel mit einem modernen Standard nutzen können.
Wunderbar, da bin ich sehr gespannt, wie das dann in die Distanz geht, vor allem.
Ansonsten haben wir natürlich auch, wie bei jedem WLAN-Standard, gibt es ja auch wieder eine höhere Geschwindigkeit. Das heißt, die Modulationstiefe wurde nochmal erhöht. Da sind wir jetzt schon ganz geekig. Modulation, das ist ja, wie das Signal verarbeitet und gesendet wird. Und je höher die Modulation ist, desto mehr Daten können mit einem Symbol übertragen werden. Also ich kann praktisch vorstellen, ich habe eine Paketgröße und je besser ich das packe, desto mehr Sachen kann ich halt reinstupfen. Und Wi-Fi 5 moduliert mit 256 QAM, das ist die Quadratur-Amplitudenmodulation. Und Wi-Fi 6 nutzt jetzt 1024. Das ist jetzt nicht die vierfache Geschwindigkeit, das wäre schön, aber das sind immerhin ein paar Bits mehr. Das heißt, funktioniert allerdings auch, muss man dazu sagen, im Nahbereich, weil das halt eine sehr, sehr gute Verbindung voraussetzt, diese hohe Modulation. Wenn die Verbindung schlechter wird, klappt das nicht mehr. Aber wenn ich eine gute WLAN-Verbindung habe, dann habe ich mit Wi-Fi 6 auch mit einem Gerät bis zu 25% etwa nochmal eine höhere Datenübertragung. Und was ganz cool ist für mobile Geräte, das ist ja auch ein großes Ärgernis, dass WLAN ja nach wie vor sehr viel Akku verbraucht. Und auch das kennt ihr vielleicht von Messen. Man läuft dann da rum, man nutzt WLAN und ärgert sich nach einem halben Tag, dass das Gerät leer ist und kann es gar nicht mehr nutzen. Da hilft mir auch der neueste WLAN-Standard nichts. Und Wi-Fi 6 kann da nochmal für eine deutlich höhere Akkulaufzeit sorgen, weil da haben wir wieder dieses Thema, der Wi-Fi 6 Access Point übernimmt ja so ein bisschen die Moderation. Und der kann den Clients durch Target Wake Time, nennt sich das, gezielt sagen, wann die aktiv sein müssen und wann nicht.
Also er kann ihn quasi in einen kleinen Ruhe Zustand schicken.
Genau, das ist zwar irgendwie im Millisekundenbereich, wo man denkt, naja, das macht ja nichts, aber das halt immer wieder und das summiert sich dann halt doch über den Tag, sodass, also wir haben da noch keine Erfahrungswerte, noch keine Messwerte, aber mit TWT sollen also die Akkulaufzeiten von diesen Geräten nochmal deutlich verbessert werden, weil sie halt nicht dauerhaft diese Funkverbindung aufrechterhalten, sondern wirklich immer nur dann, wenn sie auch gerade Pakete senden oder empfangen.
Wunderbar, dann können die neuen mobilen Geräte dann plötzlich wieder zig neue Funktionen, die den Akku doch wieder brauchen.
Ja klar, da hat man dann dafür das bessere, hellere Display mit einer höheren Auflösung und schon ist der Akku wieder verbraucht, aber das freut die Mobilfunkhersteller natürlich, wenn sie dann wieder für andere coole Anwendungen mehr Akku nehmen können als fürs WLAN.
Wenn wir gerade so bei Geräten sind, weißt du aktuell, was es für Geräte gibt auf dem Markt, die Wi-Fi 6 schon unterstützen? Gibt es da auch schon? Also Endgeräte jetzt?
Ja, es gibt schon. Also das Galaxy S10, meine ich, hatte schon. Also jetzt gerade die neuen Smartphone-Modelle, die Top-Modelle, die haben das jetzt teilweise schon drin oder kriegen es mit dem nächsten Modell jetzt rein. Bei Huawei, glaube ich, das P40 hat das jetzt auch schon drin. Also es gibt schon einige. Bei Apple wird es das nächste iPhone aller Voraussicht nach auch drin haben. Das heißt, gerade bei den Smartphone-Geräten kommt das also rein, weil ist natürlich super spannend. Längere Akkulaufzeit und höhere Datenübertragung auch mit nur ein oder zwei Antennen. Das ist immer das Thema, ne? Das war ja eine der Ansätze zu sagen bei WLAN, wir schmeißen einfach immer mehr Antennen rein, dann können wir höhere Daten übertragen. Ist für ein Handy nicht so praktisch, weil wegen Baugröße und Akkuverbrauch sind da in der Regel nicht mehr als ein oder zwei Antennen drin. Und da kann Wi-Fi 6 natürlich auch nochmal deutlich mehr rausholen. Es gibt auch schon die ersten Notebook-Chipsätze von Intel. Das heißt also auch da, die momentan Top-Geräte werden jetzt auch immer mehr mit Wi-Fi 6 dann ausgestattet. Und wir gehen davon aus, dass in diesem Jahr noch und vor allem im nächsten Jahr da massiv viel neue Geräte kommen werden, die Wi-Fi 6 unterstützen.
Kann das iPhone 11 nicht auch schon Wi-Fi 6? Bin ich echt völlig?
Ah, wir hatten das ja gerade, ne? Dass jeder nimmt so seine eigenen Bezeichnungen und was dann wirklich drinsteckt, muss man da nachgucken.
Gut, passt.
Wo wir jetzt aber die Endgeräte sogar gesprochen haben, die Endgeräte müssen ja mit der Zentralstation kommunizieren. Wie schaut es denn da bei euch generell aus? Also was habt ihr so im Plan? Was kannst du uns da verraten?
Also das ist jetzt sicherlich kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir sukzessive unser Produktportfolio auf Wi-Fi 6 nicht umstellen, aber mit Wi-Fi 6 natürlich in Zukunft erweitern werden. Wir haben jetzt ja der 6660 für Kabel die erste Box am Start. Die Glasfaserboxen, die jetzt im Sommer noch kommen, werden auch Wi-Fi 6 können. Und es wird natürlich auch noch weitere Geräte mit Wi-Fi 6 geben, weil das ist ja eine normale Entwicklung. Irgendwann haben die einfach alle Wi-Fi 6 drin. Also anders gesagt, wir haben jetzt ja zum Beispiel keine Fritzbox, die kein Wi-Fi 5 kann. Mhm. Weil inzwischen können die alle Wi-Fi 5, weil es ja aktuell der Standard ist, das wird bei Wi-Fi 6 genauso passieren. Bei den Repeatern, da kommt schon manchmal die Nachfrage, weil wir haben jetzt ja vor gar nicht allzu langer Zeit neue Repeater auf den Markt gebracht. Da fragt man sich da manchmal, haben die schon Wi-Fi 6? Nein, haben sie nicht. Warum denn nicht? Das ist eine ganz einfache Erklärung, weil die Chipsätze, die sind jetzt ja auch noch niegelnagelneu, ganz taufrisch. Und ein Repeater, der funktioniert ja nochmal prinzipiell ein bisschen anders als ein reiner Access Point. Und wir hätten einfach zum Zeitpunkt, als die aktuellen Repeater entwickelt wurden, keine guten Wi-Fi 6 Geräte zu einem vernünftigen Preis da bauen können. Das heißt, da müssen wir also einfach auch noch warten, bis die Chipsätze soweit sind, auch vom Preis her, dass sie halt in unsere Produktpalette am Ende reinpassen, weil der Kunde muss es ja auch bezahlen können irgendwie. Und deswegen wird also auch da natürlich mit jetzt dann folgenden Repeatern Wi-Fi 6 ins Produktportfolio reinkommen, aber das geht halt Schritt für Schritt.
Genau, aber das Ziel ist dann halt am Ende, das komplette Produktportfolio wird dann irgendwann Wi-Fi 6 haben, wenn wir dann wahrscheinlich auch irgendwann mal auf dem Weg sind zu Wi-Fi 7.
Genau, wie es jetzt ja auch ist. Also praktisch alle Produkte haben Wi-Fi 5, außer wirklich wenige wie der Repeater 600, wo man sagt, das ist halt auch vom Preispunkt her ganz gezielt ein Einsteigermodell. Die sind dann vielleicht noch nicht Wi-Fi 6 tauglich. Aber klar, irgendwann wird Wi-Fi 6 einfach in allen Produkten, in allen neuen Produkten dann drinstecken.
Du hast zum Anfang von der Sendung darüber gesprochen, dass es wie beim Wi-Fi 5 so eine zweite Welle gibt. Die EU möchte ja ein weiteres Frequenzband hinzufügen. Ist das ein Ding, was wirklich in Umsetzung ist, oder ist das ein Wunschdenken von gewissen Menschen? Und wenn ja, ist das sowas, was in die zweite Welle reinkommt, oder was kommt da in die zweite Welle?
Das wäre jetzt genau so ein Thema, wenn tatsächlich jetzt noch ein weiteres Frequenzband dazukommt, dann wird das wahrscheinlich auch neue Chipsätze brauchen, weil man eben so eine neue Frequenz per Software reinbringt, das geht dann da in der Regel nicht. Da sind wir jetzt natürlich stark im Politischen und da ich nicht Mitglied in irgendwelchen Lobbyvereinen bin, weiß ich jetzt nicht, wie real das ist und wann das passiert. Wir finden es natürlich eine super spannende Sache, weil klar, wie damals mit 5 Gigahertz, ein weiteres Frequenzband bedeutet wiederum Entlastung. Die Clients können sich wieder auf mehr Frequenzbändern verteilen. Da reden wir ja von 6 Gigahertz, das heißt Reichweite physikalisch eher wieder ein bisschen geringer, aber ist gar nicht so verkehrt. Das bleibt dann halt so im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung, strahlt nicht noch beim Nachbarn rein. Aber wir haben breitere Kanäle, wären da möglich, höhere Geschwindigkeiten. Clients können sich besser verteilen. Also wir würden es natürlich begrüßen und würden natürlich dann auch es schnellstmöglich in Produkte reinfließen lassen. Aber ob...
Was ja toll für uns Geeks und Nerds ist, weil dann haben wir ein Weilchen lang, und Early Birds generell, da haben wir ein Weilchen lang Ruhe von den Nachbarn mit dem neuen Band.
Das ist ja, also selbst bei 5 GHz ist es ja noch so, dass es immer noch, obwohl Wi-Fi 5 ja eigentlich absoluter Mainstream heute ist, immer noch weniger genutzt wird als das 2,4 GHz Band.
Seit dem Umzug letztes Jahr leider nicht mehr. Das ganze okay. Haus ist, hat relativ moderne Geräte. Das ist der Nachteil vom Umzug gewesen.
Und, wir sind natürlich mit unseren Fritzboxen auch nicht ganz unschuldig daran. Aber wir, wenn wir unterwegs sind, wir gucken ja auch immer, und auch wenn wir auf Veranstaltungen sind, wo wir Hotspots anbieten, da sehen wir halt, dass von den Endgeräten 2,4 immer noch, ja, nicht deutlich, aber schon noch ein bisschen mehr als 5 GHz genutzt wird, was sicherlich auch daran liegt, gerade Smartphones mit den teilweise sehr kompakten Antennen, die da ja auf engstem Raum verbaut sind, von der Reichweite her einfach relativ schnell von 5 auf 2,4 umsteigen, um eine stabile Verbindung halten zu können. Das spielt ja da auch nochmal rein, weil auch hier können die Geräte ja nur bei einer guten Verbindung 5 GHz nutzen.
Und weißt du schon oder kannst du ein bisschen was sagen, was dann in dieser zweiten Welle eventuell drin wäre? Oder ist es eine Entwicklungsfrage?
Das ist eine Entwicklungsfrage. Also es ist natürlich einerseits von den Chip-Herstellern. Und was auch bei so einem WLAN-Standard generell ist, da werden viele Sachen angedacht, überlegt. Da muss man natürlich auch gucken, ob das dann in der Praxis alles so funktioniert. Es gibt zum Beispiel auch ein Thema, das nennt sich BSSS-Coloring. Das war nicht so viel BSSS-Coloring oder Spatial Reuse. Das ist genau das, was ich vorhin nochmal gesagt hatte, dass ja auch die Nachbarnetze stören mich ja. Also wenn jetzt mein Nachbar den gleichen Funkkanal nutzt wie ich, dann stören seine Geräte meine Geräte. Und auch da kann man sich wieder so ein bisschen vorstellen, wenn wir jetzt zum Beispiel in ein Restaurant gehen. Wenn ich in ein Restaurant gehe, da sind ja auch ganz viele andere Menschen. Momentan sind sie zwar relativ weit weg, aber normalerweise sitzen die auch ganz dicht nebenbei und alle unterhalten sich. Aber wir Menschen, wir können uns ja wunderbar auf unseren Gesprächspartner konzentrieren und die anderen Gespräche völlig ausblenden, wenn sie nicht zu laut sind. Mhm. Und genau das Gleiche kann Wi-Fi 6 auch. Das heißt, Wi-Fi 6 erkennt, welche Geräte gehören zu meinem Netz. Und wenn es dann ein anderes Netz gibt, das kriegt praktisch eine andere Farbe, deswegen dieses BSS-Coloring, dann kriegt das eine andere Farbe und dann sagt man, okay, wenn das jetzt nicht zu stark in mein Netz reinströmt und wirklich zu Störungen führt, dann kann ich das ignorieren, dann blende ich das aus. Dann läuft das im Hintergrund. Aber das sind wieder so Sachen, da muss man natürlich auch gucken, gerade in einem Mesh-System zum Beispiel, da haben wir natürlich mehrere Access Points. Da haben wir vielleicht mehrere Geräte, die dann doch zum gleichen Netz gehören. Da muss man natürlich auch gucken, dass da nicht mein Repeater auf einmal aus dem Netz rausgeschmissen wird, weil das BSS-Coloring der Meinung ist, das gehört jetzt nicht zu mir. Also das sind natürlich immer so Punkte, das ist so ein neuer WLAN-Standard. Das ist schon eine ganz schöne Nuss, da wird ordentlich dran entwickelt. Und das ist, der ist ja dann auch in dem Sinne nicht fertig. Das heißt, wir bringen ja regelmäßig nach wie vor FritzOS-Updates. Und natürlich fließen da ja dann auch Weiterentwicklungen innerhalb dieses Standards rein. Wenn also gesagt, okay, jetzt haben wir eine neue Funktion, die ist in den Chip reingekommen, die funktioniert auch. Jetzt können wir die per Update ausrollen und dann steht sie allen Kunden zur Verfügung. Was natürlich passieren kann, wenn dann zum Beispiel sowas kommt wie 6 GHz, dass dann aber gesagt wird, gut, das kriegen wir aber nicht in den alten Chip rein. Dafür brauchen wir gegebenenfalls eine neue Hardware.
Zu den Nachbarn habe ich noch eine Frage. Sollte ich den Nachbarn eure Produkte empfehlen, dass sie das gleiche haben wie ich? Oder sollte ich ihnen fremde Produkte? Was ist da besser wegen dem nicht mit reinnehmen?
Ja, natürlich ist es immer gut, Fritz-Produkte zu empfehlen.
Tue ich auch sehr gerne, aber eben, wie ist das mit den Nachbarn? Wie verhält sich das
da? Also das wäre jetzt unabhängig von dem Produkt am Ende, dieses BSS-Coloring. Das, und was ja zumindest bei den Fritz-Produkten ja schon sehr gut passiert, dass sie halt, da sie alle den Autokanal nutzen, das wird ja auch bei Wi-Fi 6 weiterhin so bleiben, dass sie sich einfach gegenseitig aus dem Weg gehen. Und nicht so wie manchmal noch bei anderen, wo dann ein Kanal fest eingestellt ist. Wir haben ja die Autokanalfunktion jetzt gerade mit dem Mesh-Labor auch nochmal deutlich verbessert. Das heißt, wir prüfen wirklich fortlaufend immer wieder, ob ein Kanalwechsel Sinn macht, können den sehr schnell vollziehen, sodass wir uns zu jeder Zeit an die aktuelle WLAN-Umgebung anpassen können, weil die kann ja schwanken. Es kann ja sein, dass ich Nachbarn habe und die einen sind vielleicht nur am Wochenende besonders aktiv und sind unter der Woche weg und die anderen sind dafür immer, wenn die Kids aus der Schule kommen, sehr aktiv. Und so kann es ja sein, dass es für mein WLAN-Netz immer wieder mal Sinn macht, sich eher mit dem einen als mit dem anderen zu überlappen. Und das erkennen wir mit dem Autokanal. Und wenn das die anderen Geräte in der Nachbarschaft auch tun, dann sind das ja beste Voraussetzungen.
Wunderbar, dann weiß ich, was ich zu tun habe.
Darum war gerade immer Fritz-Produkte empfehlen.
Und wo wir ja gerade schon von der zweiten Welle geredet haben, das kann man ja schon mal wieder einen Schritt weiter gehen. Ich habe es ja vorhin auch schon mal angerissen. Irgendwann kommt ja Wi-Fi 7. Wissen wir da schon was? Gibt es eine Roadmap auch von den ganzen Sachen, die so angedacht sind?
Also ob es da jetzt bei der IEEE schon eine Roadmap gibt, das weiß ich nicht. Wir konzentrieren uns jetzt natürlich erstmal voll und ganz auf Wi-Fi 6. Und das dauert ja schon auch ein paar Jahre. Also das ist ja nicht so, dass dann alle zwei Jahre ein neuer WLAN-Standard kommt. Also bei Wi-Fi 5, da reden wir von 2012. Das heißt, wir leben jetzt ja seit praktisch 8 Jahren mit Wi-Fi 5. Und ich vermute mal, das wird bei Wi-Fi 7 jetzt auch nicht großartig anders sein. Denn die WLAN-Standards, die Weiterentwicklung, das wird natürlich auch immer komplexer. Also die Verfahren, die da genutzt werden, gerade die hohe Dichte, die wir bei WLAN haben, stellt ja immer höhere Anforderungen an die Geräte, an die Entwicklung, an die Chipsätze. Sodass ich jetzt nicht davon ausgehe, dass wir jetzt in den nächsten 2-3 Jahren auf einmal was von Wi-Fi 7 hören werden. Also jetzt wird erstmal Wi-Fi 6, das muss ja erstmal in den Markt rein. Es muss immer mehr Geräte geben, die es unterstützen, bis das dann auch Mainstream ist. Und dann wird das sicherlich irgendwann auch mal Zeit, wieder über Wi-Fi 7 nachzudenken. Aber letztendlich warten wir ja da auch darauf, was die Standardisierungsgremien da machen, wann es da weitergeht, um dann natürlich auch wieder zeitnah bei Wi-Fi 7 dran zu sein, keine Frage.
Okay, und einfach mal nur aus Neugier zurückgefragt, wann haben wir denn das erste Mal irgendwie mitbekommen, dass Wi-Fi 6 kommen sollte?
2018 war, glaube ich, die, also haben es rausgeworfen, die Definition, oder?
Das weiß ich jetzt gerade auch gar nicht mehr. Ich kann sogar sein, also höchstwahrscheinlich wird unsere WLAN-Basisentwicklung auch schon früher davon gewusst haben, als wir, als sozusagen Normalangestellte. Aber das wird man eigentlich, liest man es dann immer irgendwann in irgendwelchen Fachzeitschriften, dass dann vielleicht an Wi-Fi 7 jetzt die Arbeiten beginnen. Aber das dauert ja auch. Auch bei Wi-Fi 5 und Wi-Fi 6 hat es ja auch wirklich lange gedauert, bis dann tatsächlich ein Standard verabschiedet wurde, auf den sich alle geeinigt haben. Und ich glaube, gerade bei Wi-Fi 5 war das nämlich auch so, dass schon diverse Hersteller Wi-Fi 5 oder vermeintlich Wi-Fi 5-fähige Endgeräte verkauft haben, lange bevor die Standardisierung fertig war.
Bevor sie fix fertig war, genau.
Wo man sich dann wirklich schwer fragen musste, ob die dann auch wirklich so richtig Wi-Fi 5 standardkonform noch sind. Das ist ja dann auch nochmal so ein Thema.
Ja, aber Hauptsache der Erste sein.
Ja, klar, ist natürlich immer gut. Wobei, was vielleicht auch nochmal ganz sinnvoll ist, gerade bei Wi-Fi 6 nochmal eher in die Vergangenheit zu gucken. Weil was super spannend ist, wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, soll ich jetzt ein Wi-Fi 6-Gerät mir kaufen oder nicht? Also gerade ein Access Point spielt natürlich die Frage, wie viele Wi-Fi 6-fähige Geräte habe ich denn, eine wichtige Rolle. Weil ganz klar, wenn ich kein Wi-Fi 6-fähiges Gerät habe, dann bringt mir ein Wi-Fi 6 Access Point auch erstmal relativ wenig. Aber es gibt ja schon Geräte und es kommen immer mehr. Und das Schöne ist, in dem Moment, wo ich ein paar Wi-Fi 6-Geräte in meinem Netz aktiv habe und die effizienter funken, dann heißt es ja, dass die in Summe weniger Airtime, sagen wir immer, also weniger Zeit auf der Luftschnittstelle benötigen, um ihre Daten zu übertragen. Und das bedeutet natürlich wiederum, dass alle alten Clients, die ja weiter funktionieren, wiederum mehr Zeit für sich haben, um mit diesen alten Standards ihre Daten zu übertragen. Das heißt, ich muss also gar nicht jetzt sagen, alle meine Geräte müssen Wi-Fi 6 können, sonst macht das keinen Sinn. In dem Moment, wo ein paar Geräte Wi-Fi 6-fähig sind, profitiert das gesamte WLAN-Netz davon. Umgekehrt können halt auch sehr alte WLAN-Clients so ein WLAN-Netz wirklich runterziehen. Also gerade WLAN-B zum Beispiel. Das können wir auch in der Fritzbox regeln, dass sie einfach weniger Airtime kriegen von vornherein. Aber auf jeden Fall macht es dann schon Sinn, wenn man generell so ein Typ ist, der sagt, ja, ich hole mir auch regelmäßig mal ein neues Handy und vielleicht auch mal ein neues Notebook und generell neue Geräte, dann bei der nächsten Kaufentscheidung beim Access Point schon Wi-Fi 6 in Betracht zu ziehen, weil sobald man ein paar Wi-Fi 6-Geräte da dran hat, macht das schon Sinn.
Man entlastet das System und auch vor allem Smart Home Gadgets, die ja vielfach nur im 2,4 GHz-Modus funken, können da auch profitieren. Also generell ja wie all die anderen Geräte. Ja.
Genau, da ist immer gerade bei den Geräten, sehen wir halt, dass häufig noch eben genau diese sehr alten WLAN-Chipsätze drin sind. Ich war selber relativ erschrocken. Ich habe jetzt unserer Tochter, die hat zum Geburtstag ein handelsübliches Spielegerät bekommen, sagen wir mal so. Und die ganz neue Version, letztes Jahr neu aufgelegt, und da ist ein WLAN-G drin. Also WLAN-G, Moment, ich muss jetzt einfach noch mal kurz in die Liste
Standard
gucken.
Standard 2003.
Wir reden von 2002, 2003. Das ist etwas, was 18 genau. Jahre alt ist. Und nun könnte man sagen, gut, für die Anwendung reicht es ja. Aber diese alten Chipsätze, die können halt so ein modernes WLAN eben echt ausbremsen. Und das ist halt leider so, da hat man dann ja auch keinen Einfluss drauf, dass gerade in der Unterhaltungselektronik oder auch im Smart-Home-Bereich dann gerne mal irgendwelche, ich weiß nicht, wo die überhaupt noch her haben, ob sowas noch produziert wird.
Ramsch.
Wahrscheinlich haben sie irgendwann mal 1 Milliarde von diesen Chipsätzen gekauft und die müssen jetzt verbaut werden. Ich weiß es nicht. Weil wir kennen ja eher das Problem, gerade bei den Chipherstellern, dass sie auch irgendwann einfach gerne mal sagen, der wird jetzt nicht mehr gebaut, weil das ist alter Kram, machen wir nicht mehr. Und da müssen wir bei unseren Produkten ja auch gucken, was wir dann, wie wir dann darauf reagieren. Dass wir halt nochmal gucken, okay, dann kaufen wir nochmal alles, was es gibt, und danach gibt es das Produkt dann halt irgendwann nicht mehr. Also wir mussten ja schon teilweise wirklich erfolgreiche Produkte abkündigen, weil wir einfach die Hardware nicht mehr bekommen haben, die da drin steckte.
Autsch.
Aber ist ja auch gut so, weil na, auch der Kunde, klar, es gibt gute, beliebte Produkte, die gut funktionieren, aber trotzdem macht es ja Sinn, irgendwann auch mal auf neue Standards und Chipsätze zu setzen.
Und alte Zöpfe abzuschneiden.
Genau.
Achim, hast du noch eine Frage?
Nee, ich glaube, ich bin mit Informationen jetzt ganz gut versorgt.
Heißt auf Wi-Fi 6?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin ja auch, ich meine, sind wir ja, glaube ich, ja, da sind wir alle nicht unterschiedlich, auch immer gern dabei, was Neues auszuprobieren. Und ja, das nächste iPhone kommt ja eh.
Definitiv, so lange geht's nicht mehr.
Und das nächste wird dann auf jeden Fall Wi-Fi 6 haben. Das 11er glaube ich noch nicht, aber das nächste...
Genau, September oder wann es dann soweit ist.
Ja. Und wie gesagt, ich habe ja zu Hause ein Problem sogar, was ich dann hoffentlich damit lösen kann.
Das ist zumindest das Ziel, dass diese Probleme, die es heute zunehmend gibt, mit Wi-Fi 6 dann gelöst werden. Natürlich, na, klar, die, sobald ein paar Wi-Fi 6 Clients am Start sind, hat das schon einen Vorteil. So richtig merken wird man sicherlich erst, wenn dann auch in der Nachbarschaft vielleicht hier und da mal ein bisschen Wi-Fi 6 genutzt wird. Weil wenn halt einfach zu viele alte Clients die Luft zumüllen, sage ich mal, dann ist das natürlich schon doof. Da kann man dann nur gucken, dass man möglichst auf Frequenzen ausweicht, die dann da vielleicht nicht genutzt werden.
Hast du von deiner Seite noch etwas, Gordon?
Na, vielleicht könnte man noch mal kurz das Thema WPA3 anreißen, weil das passiert ja gerade parallel mit Wi-Fi 6. Was da vielleicht nochmal ganz spannend ist, dass es ja jetzt nicht exklusiv für Wi-Fi 6 kommt, die neue Verschlüsselung, sondern die wiederum kriegen wir per Software-Update auch in ältere Geräte rein, ältere Produkte. Das ist auch generell eine Frage. Genau. Wird es ein Update geben, dass ich meine 7530 Wi-Fi 6 fähig mache? Das kriegen wir manchmal. Das geht nicht. Also neuer WLAN-Standard, wenn wirklich die IEEE sagt, wir haben jetzt einen neuen Wi-Fi-Standard, dann brauchen wir da neue Chipsätze. Das heißt, die Chip-Lieferanten müssen komplett neue Chipsätze bauen, die müssen wir natürlich entsprechend dann einsetzen und können die dann aber auf dieser Basis natürlich weiterentwickeln. Das tun wir. Und so eine Weiterentwicklung ist halt die Verschlüsselung aktuell. WPA3 ist ja im Anmarsch. Bei Wi-Fi 6 ist sie, glaube ich, dann auch vorgeschrieben, wenn ich mich nicht irre. Bei Wi-Fi 5 kann sie aber eben auch, und Wi-Fi 4 generell, kann sie optional genutzt werden. Und das ist ja auch gerade bei uns im Labor jetzt drin. Wir haben ja ein Labor für mehrere Fritzboxen. Und da kann man also auch schon mit WPA3 rumexperimentieren, wenn man gerne möchte.
Ich wollte gerade sagen, in der 7590, glaube ich, habe ich es in der Laborversion drin.
Genau.
Jetzt bin ich nicht mehr, ja genau, der 75.
Man muss nur gucken, es ist standardmäßig nicht aktiv. Man könnte jetzt ja denken, neue Verschlüsselung, höhere Sicherheit, ist dann automatisch aktiv. Ist es bewusst nicht, weil du hast ja vorhin so schön gesagt, alte Zöpfe abschneiden. Mit WPA3 muss man ein paar alte Zöpfe wahrscheinlich wirklich abschneiden. Mhm. Was bei WPA3 zwingend auch Voraussetzung ist, ist dieses PMF, die Protected Management Frames. Das ist eine Erweiterung, die gibt es auch schon für WPA2. Die kann man auch jetzt schon ohne Labor in der Fritzbox aktivieren. Ist aber ein Modus, den nicht alle Clients unterstützen. Und das ist halt das Problem, wenn wir WPA3 aktivieren, dann wird auch zwingend PMF aktiviert. Und dann kann es sein, dass sich manch ein Client vielleicht nicht mehr verbinden kann. Also ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass dieses niegelnagelneue, handelsübliche Spielehandgerät, Spielegerät sich da nicht mehr verbinden kann, weil es kein PMF kann. Und dann muss man auf WPA2 bleiben oder eben wirklich sagen, gut, dann kommt das Ding jetzt weg und wir müssen gucken, dass wir eine Alternative finden. Deswegen WPA3 nicht standardmäßig aktiv. Und auch gerade bei Apple-Geräten zum Beispiel muss man gucken, es kann durchaus erforderlich sein, dass die Geräte neu angemeldet werden müssen, damit die halt mit der neuen Verschlüsselung dann auch klarkommen. Weil an sich hat sich ja Netzwerkname und Kennwort nicht geändert. Man könnte ja denken, na, hat einfach nur ein neuer Verschlüsselungsstandard. Aber der muss dann teilweise von den Geräten auch nochmal neu erkannt und eingerichtet werden. Deswegen habe ich gesagt, rumexperimentieren. Das ist halt nicht so ganz ein fluffiger Wechsel, wie es vielleicht bei WPA2 war, wo man gesagt hat, das kann man jetzt zu WPA zusätzlich aktivieren und wird schon gehen. Bei WPA3 ist es halt doch ein bisschen harter, der Cut diesmal.
Aber auch nicht ein unwichtiger, da ja mit WPA 1 und 2 schon erfolgreiche Experimente abgelaufen
genau,
sind.
Genau, also WPA.
Die man nicht haben will.
Genau, WPA keine Frage. WPA 2, gut, wir hatten diesen Krack, das war ja genau dieses Thema, diese Management Frames. Das ist ja inzwischen auch im Griff. Es gibt zwar theoretisch, das WPA 2 kann das gehackt werden, aber praktisch in der Realität nicht, wobei man natürlich immer gucken muss, was wird immer wieder vergessen. Man darf sich jetzt natürlich nicht auf einen Verschlüsselungsstandard verlassen und sagen, der wird das schon richten. Maßgeblich für die Sicherheit eines WLANs ist halt auch immer noch das Kennwort. Und wenn ich dann halt als Kennwort irgendwie Passwort nehme, oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann kann ein WPA2 auch nicht nur theoretisch, auch praktisch relativ schnell gehackt werden. Und das ist zum Beispiel was bei WPA3 auch verbessert wurde, ist so die, ja, die Sicherheit vor zum Beispiel so einem Wörterbuchattacken.
Ja, das Facebook-Status, mein Facebook-Konto wurde gehackt. Nee, du hattest einfach ein dummes Passwort. tja, passiert leider noch viel, viel, viel zu oft.
Ja, das ist halt, genau. Das ist halt überall, wo ein Passwort eingegeben wird, kann es natürlich einer, wenn es nicht sicher genug ist, durch Erraten rauskriegen. Und dann hilft mir auch die beste Verschlüsselung nichts mehr.
Definitiv nichts, genau. Der Mensch ist da vielfach das Zünglein an der Waage.
Ja, habe ich auch gerade neulich, war wieder ein großer Bericht, auf Heise war das, glaube ich, zum Thema, da wurden mehrere große Hacks analysiert. Und da kam auch wieder raus, dass einer der größten Faktoren inzwischen eben dieses Social Engineering ist, dass halt nicht dieses Thema an sich versagen, sondern an irgendeiner Stelle halt dann doch der Mensch, der irgendwo raufklickt, wo er nicht klicken sollte oder hat ein Kennwort verwendet, was nicht sicher genug war oder mehrfach verwendet, all diese Sachen.
Genau, die Dinge, die wir immer wieder mal dazu aufrufen, wie macht mehr Backups und eben achtet auf eure Passwörter.
Genau, und nicht auf einem Post-it an dem Monitor kleben.
Genau, vor dem man dann Selfies macht.
Lieber unter die Tastatur, da sieht man es nicht so direkt.
Ja, da kann zumindest aus dem Fenster nicht einer von gegenüber mit einem Teleskop, mit einem Fernrohr gucken und das ablesen.
Greifen.
Ja, aber ist ja das Problem. Das ist natürlich klar, es gibt dann die Admins, die vergeben irgendwelche fiesen Passwortrichtlinien, dass man alle zwei Wochen sein Kennwort ändern muss und das darf sich auf gar keinen Fall mit dem vorherigen ähneln und das darf dies und das und jenes nicht erhalten. Irgendwann ist man dann verzweifelt, würfelt irgendwas und schreibt sich es halt auf und klebt es am Monitor.
Wenn es dann einfach zu komplex wird, genau.
Ja. Das ist immer diese Schwierigkeit dabei. Ah gut, jetzt sind wir ja schon völlig abgedriftet.
Ah, passt. Immer wichtig, solche Dinge zu erwähnen, würde ich doch sagen, oder Achim? Ja,
absolut. Und auch macht immer Backups. Kann man auch nie oft genug sagen.
Genau. Das kann nie schaden. Bei der Fritzbox haben wir deswegen, das ist ja auch, wir haben ja den Zahlencode als WLAN-Schlüssel drin. Der, ich weiß gar nicht, wie viele Stellen der jetzt hat. Das ist ja relativ lang. Das ist ja auch immer so eine typische Frage, ist denn das sicher genug, wenn man da nur Ziffern nimmt? Ist es nicht besser, wenn man Buchstaben und am besten groß und klein und vielleicht noch ein Sonderzeichen? Das ist, hat ja auch die Untersuchung ergeben, dass nicht die Komplexität des Kennworts eine Rolle spielt, sondern eigentlich nur die Länge. Denn wenn ein Hacker jetzt einen Passwort, so einen Angriff macht, so einen Brute-Force-Angriff, dann lässt er da eh durch eine Maschine sämtliche Zeichenkombinationen durchlaufen. Der probiert ja nicht händisch Wörter aus. Da laufen die Zeichen durch und ob das jetzt ein Asset ist oder ein Dollarzeichen oder eine 4, ist dem völlig egal. Aber mit jeder weiteren Stelle dauert natürlich dieses Durchprobieren exponentiell länger. Und deswegen ist halt ein reines Ziffern-Kennwort an sich völlig okay, wenn es lang genug ist. Und hat nebenbei den schönen Vorteil, dass man keine Probleme hat, weil gerade Sonderzeichen kann immer mal sein, je nachdem wie der Client programmiert ist, dass er da mit einem Sonderzeichen im Kennwort ein Problem hat, weil er das irgendwie anders interpretiert, als das halt dann die Box vielleicht tut.
Oh ja, mein Passwortmanager kann davon Lieder
singen. Ja, es hat, Sonderzeichen sind halt eben international nicht standardisiert. Da haben wir es wieder, bei WLAN ist es so, aber man muss ja nur eine andere Tastaturlayout wählen und schon ist man verloren.
Aufgeschmissen und kann nicht mal danach googeln, wenn kein Internet da ist, wie dann jetzt die Technik.
Genau, und der Riesenvorteil, egal was ich für eine Sprache eingestellt habe, die Ziffern sind immer gleich. Die kann ich im Zweifel eingeben.
5x4 sind es übrigens Zahlen bei euch. Hab gerade meine 75-30 umgekehrt nachgeschaut.
Dann sind wir jetzt schon bei 20. Wir waren, glaube ich, mal bei 16. Ja.
Genau, aber eben zumindest bei dir sind es so viele.
Genau, wir haben mit der Zeit sind es immer mehr geworden. Weil ja auch durch Verfahren wie WPS oder QR-Code anmelden, ja dieses ja doch etwas lästiger abtippen, in vielen Fällen zumindest entfallen kann. Das ist ja auch immer so diese Schwierigkeit Komfort versus Sicherheit. Das sind halt nicht gerade die besten Freunde, die beiden. Und da muss man mal gucken, dass man ein gutes Mittelmaß findet, dass es sicher ist, ohne jetzt den User halt völlig zu gängeln, dass er sagt, was soll denn das hier?
Jetzt habe ich das schon 5-mal abgeschrieben und es stimmt immer noch nicht. Ja.
Genau.
Das kenne ich jedes Mal, wenn ich ein neues Android einrichten muss mit meinen 64 Stellen Passwörter,
ja.
Sonderzeichen und sowas drin. Das, ja, Lustig.
Ja, und dann bei vorgegeben so schöne Sachen, wie ist das jetzt eine 1 oder ein kleines L oder eine 0 oder ein O?
Genau.
Also bei Ziffern auch wieder auf der sicheren Seite, da gibt es diese Verwechslungsgefahr nicht.
Genau. Kennt der Achim auch?
Ja, absolut.
Voll dabei. Wunderbar. Ja, Gordon, ich würde sagen, vielen herzlichen Dank, dass du unseren Hörern ein bisschen Wi-Fi 6 ein bisschen näher gebracht hast. Ja,
sehr gerne.
Jetzt bin ich doch gespannt, was unsere Hörerschaft so alles nutzt und wer da schon auf Wi-Fi 6 ist. Und wenn ihr Fragen habt, wie immer, dürft ihr die natürlich über die ganzen Wege, die ihr so kennt, uns stellen. Gordon, nochmals herzlichen Dank und ja, auf ein anderes Mal gerne wieder.
Wir hören uns dann hoffentlich bei Gegebenheit wieder. Ich bin dabei.
Ich würde sagen, wir könnten mal über 5G sprechen.
Oh ja.
Wäre das ein Thema?
Ja, das wird jetzt ja auch ein Thema dieses Jahr noch, auf jeden Fall.
Also, dann lass uns mal darüber sprechen.
Okay, machen wir.
Danke.
Gut. Danke dir auch.
Ich hoffe, ihr konntet auch dieses Mal wieder ein bisschen was mitnehmen, etwas über den aktuell und neu kommenden Standard lernen, wissen, weshalb ihr vielleicht in Zukunft auch dahin wechseln möchtet, müsst oder vor allem sehr schnell wollt. Wenn ihr da Möglichkeiten sucht, wie immer auf dem pogipsi.ch-Blog, gibt's auch einen begleitenden Artikel dazu und es kommen nach und nach die ersten Geräte, die das Ganze natürlich auch unterstützen, in ausführlichen Reviews online. In diesem Sinne bedanken wir uns wieder fürs Reinhören und ja, wer weiß, vielleicht bald schon mit 5G oder einem anderen Thema. Oder sonst was. Wenn ihr da Wünsche habt, lasst uns über die Kommentare oder auch über die anderen Wege, die ihr uns immer erreicht, Mail, Kontaktformular etc. wissen. Social Media ist natürlich auch ein Weg. In diesem Sinne, je nachdem, wenn ihr den Podcast hört, morgens, mittags oder abends, euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss!
Hört mehr Geek Talk!